Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hier ist Breitband heute mit Christine Watti. Unsere Themen: Am Ende wird Facebook noch selber Präsident. Wie das soziale Netzwerk den US-Wahlkampf beeinflussen könnte oder vielleicht sogar schon kann. Spielen Sie noch oder arbeiten Sie schon wieder? Was Workification, Arbeitisierung in Games bedeutet und warum wir in Spielen gerne in Strukturen bleiben, die wir aus der Arbeitswelt kennen. Und IT-News aus dem Telefonbuchverlag. Heise Online wird 20 Jahre alt. Viel Spaß dabei. Musik hat's auch hier wie immer aus diesem Internet. Los geht's mit Versus Shade Collapse aus LA mit Straight Lines.
Topic.
Einmal in der Woche, da stimmen die Mitarbeiter von Facebook darüber ab, was sie Unternehmenschef Mark Zuckerberg gerne fragen möchten. Und da geht es nicht etwa um die Verbesserung des Kantinenessens im Sinne von mehr Pommes für alle, sondern um die Ausrichtung des Unternehmens bis hin zu gesellschaftlich brisanten Fragen, die eben auch mit Facebook zu tun haben. Und am 4. März dieses Jahres schaffte es folgende Frage in die oberen Ränge der Abstimmung. Welche Verantwortung hat Facebook, um zu verhindern, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird? Tja, das hätten die Mitarbeiter gerne von Mark Zuckerberg gewusst. Und das heißt aber natürlich auch, wenn man sowas fragt, dann weiß man auch, dass man es könnte, dass man einen Präsident Trump vielleicht verhindern könnte oder vielleicht schon in Ansätzen tut. Vera Linz fasst zusammen, wie viel Meinungsbildung Facebook sich eigentlich leisten darf.
Wenn ich mich umschaue und wenn ich um die Welt reise, sehe ich, dass sich Menschen abwenden von der Idee einer vernetzten Welt und einer globalen Gemeinschaft. Ich höre besorgte Stimmen, die fordern, eine Mauer zu errichten und die sich von Menschen, die sie als Fremde bezeichnen, distanzieren. Die danach rufen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, Einwanderung zu reduzieren, Handel einzuschränken und in manchen Fällen sogar den Internetzugang zu sperren.
Mark Zuckerberg am Montag dieser Woche auf der Entwicklerkonferenz F8 in San Francisco. Auch wenn der Name Donald Trump nicht fiel, jeder wusste, gegen wen die Kritik Zuckerbergs zielte. Aber trotz seiner offenen Abneigung gegen die rechte Propaganda Trumps ließ Zuckerberg klarstellen, dass Facebook nur als neutrale Plattform agiere. Niemals werde es seine Nutzer dazu drängen, für oder gegen jemanden zu stimmen. Rein rechtlich wäre Facebook das allerdings erlaubt, erklärt der Rechtsanwalt Jörg Heidrich.
Facebook ist zunächst mal ein Privatunternehmen. Und anders als jetzt beispielsweise in Deutschland bei öffentlich-rechtlichen Programmen gibt es eben für Unternehmen keinerlei rechtliche Verpflichtung, sich in irgendeiner Form objektiv zu verhalten.
Das heißt, ebenso wie klassische Medien, die New York Times oder die Washington Post, könnte sich auch Facebook im Wahlkampf auf die Seite eines Kandidaten schlagen, Informationen über Donald Trump etwa positiv herausstellen oder unterdrücken.
Es ist also kein Privileg von Zeitungen, sich für bestimmte Meinungen auszusprechen. Die Meinungsfreiheit gilt durchgehend, insbesondere auch in Amerika, auch für Unternehmen wie Facebook.
Anders als Zeitungen oder Fernsehsender könnte Facebook seine Meinungsfreiheit allerdings viel subtiler wahrnehmen, ohne dass der Einzelne es merkt. Denn niemand weiß genau, nach welchem Prinzip das Netzwerk Inhalte für seine Mitglieder sichtbar macht. Hinzu kommt, in der Vergangenheit hat Facebook immer wieder mit der Timeline experimentiert. Etwa 2012, als es den Newsfeed von 700.000 Menschen gefälscht hat, um herauszufinden, ob und wie man die Stimmung der User beeinflussen kann. Ähnliches wäre natürlich auch während eines Wahlkampfes denkbar, befürchtet der Medienrechtler Jörg Heidrich.
Schon durch ganz geringe Manipulation in den Algorithmen, die dafür sorgen, dass bestimmte Artikel, bestimmte Postings auftauchen, kann man eine Riesenwirkung letztendlich erreichen. Man kann Wahlen manipulieren, man kann Produkte verkaufen. Man kann also direkten Einfluss auf die Menschen und ihre Bubble, also ihre soziale Wahrnehmung nehmen.
Allerdings hat das auch seine Grenzen, denn User seien nicht beliebig manipulierbar, sagt der Medienpsychologe Frank Schwab von der Universität Würzburg. Die Menschen hätten ein robustes Weltbild und würden ohnehin schon immer Medien selektiv konsumieren.
Wir suchen Medien ja meist so aus, dass wir uns genau das anschauen, was eben mit unserer Meinung übereinstimmt. Sind wir konservativ, lesen wir konservative Zeitungen. Sind wir eher linksorientiert, lesen wir auch eher die linke Presse. Wir würden ja nicht umgekehrt auswählen. Also defensive Medienselektion, eine berühmte Strategie, die schon sehr, sehr alt ist.
Die aber nur funktioniert, wenn man überhaupt mitbekommt, dass man sich in einem bestimmten Meinungsumfeld bewegt. Das genau verspricht Facebook, dass man sich innerhalb der Plattform aus einer Vielzahl an Meinungen seine eigene Filterblase zusammenbauen kann. Was aber, wenn sich das Netzwerk bei einigen Themen, etwa im Wahlkampf, nicht mehr neutral verhielte? Ist unsere Gesellschaft robust genug, das auszuhalten?
Das fragt die Vera Linz und ich schließe an, ist neutral überhaupt ein Begriff, der noch irgendwas mit Facebook zu tun hat, während wir durch unsere undurchsichtigen, von Algorithmen gesteuerten Timelines tapern? Tja, Felix Stalder ist Professor für digitale Kultur und Netzwerktheorie an der Universität der Künste in Zürich und mit ihm habe ich diese Problematik und Lösungsvorschläge dazu besprochen. Zuerst aber ging es um bisher gewonnene Erkenntnisse zum Thema, wie genau kann denn Facebook im Wahlkampf und überhaupt politisch beeinflussen?
Es gibt verschiedene Studien dazu, wie Facebook beeinflussen kann, was Menschen sehen beziehungsweise was sie dann nachher damit tun. Eine Studie hat untersucht, die hat Facebook selber gemacht, 2010 im Zusammenhang mit den Midterm Elections in den USA, haben sie einer Gruppe von, glaube ich, 600.000 Facebook-Nutzern, haben sie eine Werbung gezeigt, eine Aufforderung zur Wahl zu gehen. Und diese Aufforderung, die war sozusagen aufgeladen damit, dass man sehen konnte, welches der Freunde bereits zur Wahl gegangen sind. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die hat nur einfach ein statisches Banner gekriegt, geht zur Wahl. Und da hat man dann festgestellt, dass ein kleiner Teil, das war ungefähr 0,6%, höhere Wahlbeteiligung in der ersten Gruppe war, wie in der zweiten Gruppe, die das nicht gesehen hat. Das heißt, Facebook hat die Möglichkeit, durch geschickte Anreize und geschickte Darstellung der Aktivität im sozialen Netzwerk, Leute zu beeinflussen, ob sie wählen gehen oder nicht. Die zweite ist, dass Studien gemacht wurden, wo der Newsfeed der Nutzer beeinflusst wurden, dass sie nur Meldungen aus einem sozusagen Spektrum sahen und nicht von anderen. Das heißt, Facebook hat diese zwei Möglichkeiten. Sie kann selektiv Gruppen dazu motivieren, wählen zu gehen und andere dann vielleicht nicht. Und es kann durch die Veränderung des Newsfeeds bestimmen, was Leute sehen und wie sie damit die Welt wahrnehmen.
Könnte sich Facebook eigentlich im Moment überhaupt davon freisprechen, dies so noch nicht zu tun, wenn wir auf den jetzigen Wahlkampf gucken? Denn tatsächlich diese Frage, was sehe ich, warum, wann in meiner Timeline, ist ja unbeantwortet. Wie die Algorithmen da genau funktionieren, kann keiner richtig nachvollziehen. Und wie könnte denn allein Zuckerberg jetzt beweisen, dass er nicht schon dabei ist, womöglich Trump-nahe Inhalte, denn er hat sich ja so implizit nicht als Befürworter der Trump-Kampagne ausgesprochen, die dann auch nicht anzuzeigen. Also das ist ja tatsächlich ein Mysterium, ob so eine Einflussnahme schon längst auch läuft, wenn wir auf den US-Wahlkampf schauen.
Das ist genau das Schwierige bei dieser Art der Einflussnahme. Diese passiert, bevor wir sozusagen ankommen. Sie passiert dadurch, dass uns eben gewisse Dinge gezeigt werden, andere nicht. Aber weil der Newsfeed eh algorithmisch kuratiert ist und weil er eh personalisiert ist, das heißt, Sie sehen etwas anders als ich sehe, haben wir überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, warum das so ist. Ist das vielleicht ein Service, weil der Facebook-Algorithmus denkt, dass mich diese Information mehr interessiert als eine andere Information? Oder ist es tatsächlich eine gezielte Beeinflussung, weil der Algorithmus so eingestellt ist, dass ich gewisse Dinge, die mich vielleicht interessieren, nicht sehen kann? Diesen Unterschied, wo ist der Service der Personalisierung und wo beginnt sozusagen die Manipulation und sozusagen das gezielte Kuratieren, das ist nicht unterscheidbar und wir haben überhaupt keine Handhabe, wir haben überhaupt keine Möglichkeiten sozusagen in diesen Prozess so weit reinzuschauen, dass wir diesen Unterschied feststellen könnten. Alles, was wir haben, ist Vertrauen, dass Facebook das nicht macht.
Wir müssten an dieser Stelle schon fast über Lösungen für dieses Problem sprechen. Darauf kommen wir aber noch, denn zuerst müsste natürlich geklärt werden, dass so eine Art der möglichen Einflussnahme auch nur dann funktioniert, wenn Facebook das einzige oder zentrale Nachrichtenmedium ist. Ist es das schon?
Es ist natürlich nicht das Einzige und es ist, dass jetzt das Zentrale ist, hängt natürlich ab von den Nutzern, aber es ist ein sehr wichtiges. Und in Wahlen, die sehr knapp ausgehen, gerade in den Swing States, da kommt es ja teilweise dann wirklich auf ganz, ganz kleine Bevölkerungsgruppen an. Wir denken etwa, als George W. Bush gewählt wurde, der Recount in Florida, das waren am Schluss weniger 100 Stimmen. Das heißt, wenn es knapp ist, dann hat so ein Medium wie Facebook, und Facebook ist sicher das wichtigste dieser sozialen Netzwerke, hat doch einen gewissen Einfluss. Und wenn sie dann auch nur ein 0,5% der Leute beeinflussen können, dann kann das den Unterschied zwischen sozusagen einem Kandidaten und dem anderen machen. Nur für den einzelnen Benutzer ist das absolut nicht feststellbar.
Man muss an dieser Stelle aber natürlich trotzdem festhalten, wir können das besprechen und feststellen. Grundsätzlich ist Facebook aber ein privates Unternehmen und kann am Ende erstmal machen, was es möchte. Welche Lösung aber würde es trotzdem geben, um Facebooks Einflussnahme vielleicht dann doch zu beschränken?
Wir sehen ja, Facebook sagt zunächst einmal ganz allgemein, dass sie das nicht machen, dass sie für freien Meinungsaustausch sind, dass sie nicht beeinflussen wollen, was User posten können. Aber das machen sie natürlich ganz stark und ganz klar nach einer sozusagen amerikanischen Free Speech Ideologie und einer spezifischen amerikanischen Moral. Also beispielsweise, es ist okay, zu Gewalt aufzurufen, aber es ist nicht okay, eine nackte Brust zu zeigen. Das ist ja eine Art und Weise, wie Facebook schon in den Diskurs und in die Möglichkeiten des Austausches eingreift. Und da müssen wir einfach eine viel breitere Diskussion haben, die sich dann auch in in Richtlinien niederschlägt, die sozusagen einklagbar sind, wie Facebook eingreifen darf und wie es eben nicht eingreifen darf. Das ist etwas, was der Einzelne sozusagen nicht machen kann. Das muss ein gesellschaftlicher Prozess sein und der gesellschaftliche Prozess muss zu einem Schluss kommen, der am Schluss bindend ist.
Diese Richtlinien, die Sie da in den Raum gestellt haben, die es geben müsste, die hören sich sehr nach der alten Idee an, man bräuchte eine Art eines öffentlich-rechtlichen Facebooks oder Netzwerkes dieser Art, das zumindest einen öffentlich einklagbaren Auftrag bekommen hat, auf den man sich dann auch berufen kann. Ist das die Idee, auf die Sie hinaus wollen?
Ich glaube, Facebook hat inzwischen schon sozusagen den Status einer allgemeinen Infrastruktur erreicht. Es ist für immer mehr sozusagen Situationen, ist es einfach der normale Weg, wie Leute interagieren, wie sie ihre Informationen benutzen. Und das kann man, glaube ich, aus demokratischen Gründen nicht völlig ohne irgendeinen breiten abgestützten Konsens einer Firma überlassen, die in den USA sitzt oder sonst irgendwo sitzt und eine ganz kleine Managerschicht, die sozusagen das entscheiden kann, wie wir agieren können. Es geht nicht darum zu sagen, wir brauchen jetzt hier ein deutsches Facebook. Ich glaube nicht, dass die Situation besser wäre, wenn Herr Maas oder Herr de Maizière diese Entscheidungen treffen würden. Aber sie müssen transparent getroffen werden. Sie müssen nach publizierten und eben verbindlichen Regeln getroffen werden. Wie wollen wir? Wie viel nackte Haut wollen wir? Wie viel Hass wollen wir? Wie viel politische Einflussnahme wollen wir? Das ist etwas, das sozusagen gesellschaftlich abgestützt gehört.
Dankeschön an den Netzwerktheoretiker Felix Stalder über Facebook-Einflussnahme und Ideen für Regelungskonzepte. Fun Fact an dieser Stelle, Donald Trumps Facebook-Seite liken im Moment über 7 Millionen Menschen. Wobei, ist das überhaupt ein Fun Fact? Darüber können wir gemeinsam nachdenken während dem nächsten Song der Smoke Idols. Die tun ein bisschen so, als seien sie Briten, kommen aber aus Bilbao und ihr neues Album heißt A Means to an End. Daraus hören wir ihren ziemlich energetischen Track The Firing Line.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo.
Hallo Christine.
Pressefreiheit, um die kommen wir nicht herum, wird in letzter Zeit oft benutzt, ein großes Schlagwort. Jetzt können, also das Wort übrigens, nicht die Pressefreiheit, die ja sowieso hoffentlich immer, aber eben nicht genügend, denn das kann man nachlesen in dem aktuellen weltweiten Ranking der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die ist nämlich präsentiert, wie es um die Pressefreiheit in einzelnen Ländern bestellt ist. Wie kommt das eigentlich zustande?
Ja, Reporter ohne Grenzen vergleicht gesetzliche Bedingungen. Journalisten in den verschiedenen Ländern füllen Fragebögen aus, werden befragt. Da wird auch geschaut, wie viele Übergriffe gab es gegen Journalisten, wie viele Verfahren und sitzen Journalisten wegen ihrer Arbeit im Gefängnis.
Jetzt also kennen wir die Umfrageergebnisse für das Jahr 2015 und da ist Deutschland im Pressefreiheitsranking abgerutscht. Um wie viele Plätze und warum?
Deutschland hat sich um 4 Plätze verschlechtert, von Rang 12 auf Platz 16. Der Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen, Michael Rediske, erklärt, woran das liegt.
Die Verschlechterung geht allein zurück auf die wesentlich stark gestiegene Zahl der Übergriffe gegen Journalisten, vor allen Dingen auf Pegida, auch auf AfD-Demos, auch auf linken Demos. Für unsere Standards von Journalismus ist das schon sehr hart, wenn unsere Kollegen, Kolleginnen nicht mehr wirklich sich nah ranbegeben, um von Demonstrationen zu berichten.
Mindestens 39 gewaltsame Übergriffe gab es gegen Journalisten im letzten Jahr in Deutschland.
Jetzt würde ich gerne fragen, wo es besser aussieht und wo ganz schlecht, aber bei besser ahne ich schon irgendwas mit Finnland.
Es geht in den Norden, genau, die Länder mit der größten Pressefreiheit, das sind Finnland, die Niederlande und Norwegen. Ganz unten im Ranking möchte man fast auch sagen, die üblichen Verdächtigen, China, Syrien, Nordkorea und Eritrea. Mit den größten Absturz hat Polen erlebt, da ging es um 29 Plätze runter auf Platz 47. Grund hierfür sind unter anderem die Einschränkungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Insgesamt stellt Reporter ohne Grenzen einen steigenden Druck für Journalisten fest. Freiräume werden kleiner. Dazu tragen zunehmend autokratische Tendenzen in Ländern wie der Türkei, Russland und Ägypten bei.
Okay, nächstes Thema hier in den Medienmeinungen in Breitband. Für Google gab es in dieser Woche neuen Ärger von der EU. Der könnte für den Konzern ernste Konsequenzen haben. Worum geht es genau?
Ja, Google behindere mit seinem Android-Betriebssystem den Wettbewerb im Smartphone-Markt. Das ist der neue Vorwurf der EU-Kommission gegen den Konzern, gegen den ohnehin schon ein Wettbewerbsverfahren läuft. Es geht darum, ob sich Google eine unrechtmäßige Vormachtstellung verschafft. Aktuell sind die Konditionen für Handy- und Tablet-Hersteller in der Kritik, die Android als Betriebssystem für ihre Geräte nutzen. Der Konzern zwingt sie, 11 Google-Apps vorzuinstallieren. Die können Nutzer dann nicht löschen. Außerdem muss der Google-Browser Chrome als Standardanwendung festgelegt sein. Sollte die EU-Kommission beweisen können, dass Google damit der Konkurrenz schadet, kann das richtig teuer werden. Den Konzern droht dann ein Bußgeld von bis zu 10% eines Jahresumsatzes.
Okay, dann sorgen wir dafür, dass dem Unternehmen etwas Geld in die Kasse gespült wird, den armen Menschen von Google. Wir googeln nämlich mal nach unserem Meme der Woche. Wer im Netz im Moment nach Hass sucht, also nach rechter Hetze gegen Geflüchtete, der wird unter anderem auf das folgende Video stoßen.
Hallo Freunde, mein Name ist Firas Aschate. Ich bin Flüchtling aus Syrien und leider merke ich schon hier, da gibt es Vorurteile überall, sogar auf Google. Wenn ich hier schreibe, Flüchtlinge sind, dann kam Schmarotze, Terroristen, Kriminell. Oh, yeah. Klickt lieber hier, statt mehr Vorurteile-Videos zu sehen.
Ja, und wer da klickt, landet auf der Seite Search Racism, Find Truth, auf der mit Vorurteilen aufgeräumt wird. Und zwar ganz persönlich. In bisher neuen Videos entkräften geflüchtete Menschen dumpfe rechte Propaganda, also zum Beispiel, dass nur Wirtschaftsflüchtlinge kämen und unser Zusammenleben in Gefahr sei. Das Besondere, die Clips werden gezielt vor Hetzvideos bei YouTube geschaltet. Wer sich zum Beispiel eine Rede von Lutz Bachmann über kriminelle Ausländer anschauen will, der bekommt erst einmal ein paar interessante Details aus der kriminellen Vergangenheit des Pegida-Gründers präsentiert. Hinter der Initiative steckt der Verein Mensch, 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 der Deutsche und Geflüchtete miteinander in Kontakt bringen möchte.
Die folgende Frage kannst du wahrscheinlich nicht beantworten. Bringt das was? Weil die Initiative ist super, diese Idee ist total gut, alle freuen sich darüber, wird oft im Netz im Moment zitiert. Hat es aber den gewünschten Erfolg, Tim
Wiese? Also ich denke, für Leute, die so ein geschlossenes Weltbild haben, die eh nur ihre Vorurteile bestätigt sehen wollen, die kannst du wahrscheinlich damit schwer erreichen. Aber die Leute, die eben zufällig auf so ein Video stoßen, also weil zum Beispiel irgendjemand in ihrer Facebook-Bubble eigentlich das Video von Herrn Bachmann gepostet hat und aber vorher eben ein Statement von einem geflüchteten Menschen hören, die sehen das vielleicht dann in einem doch etwas anderen Licht und werden möglicherweise erreicht. Oder es gibt zumindest so einen kleinen Denkansatz. Und außerdem ist es natürlich immer gut, wenn etwas eben personalisiert wird, wissen wir ja alle. Nicht nur die Flüchtlinge, sondern eben jeder Mensch ist ein Mensch und hinter jedem Mensch steht ein Schicksal und das sollte ernst genommen werden.
Auf jeden Fall auch gut, das nicht unkommentiert im Netz stehen zu lassen. Das ist ja auch schon mal, sind schon mal wichtige Statements. Dankeschön, Tim Wiese, für die Medien und Meinung in dieser Woche. Und all das, was wir besprochen haben, ist auch nochmal nachzulesen auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Your heart on my sleeve, where I always dreamed I'd be. Was feeling scared inside, beside, outside. Oh, I could hear, but I could barely see. We were moving on a track, and ghosts were dancing all around. With your new girl, and the look in your eyes says that you still want me. You are desperate to move on, but my ghost is dancing all around. You are not alone. You are not alone. I never could foresee the future. Das war das New Yorker Musikprojekt Plastic Angel of the Month. Die machen Musik nach Plan und dieser Plan lautet, wir hauen 3 Songs im Monat raus und stellen diese ins Netz. Dazu machen wir 3 Musikvideos im Jahr und all das in wechselnder Besetzung. Gerade gehört haben Sie vor allem die Sängerin und Songschreiberin Barry McLean mit Haunted House.
Breitbandbesprechung.
Und nun geht's ums Spielen. Und tatsächlich habe auch ich als Nicht-Dauer-Gamerin zu folgendem Thema eine persönliche Erfahrung beizutragen. Und zwar folgende. Auf einem meiner ersten Smartphones habe ich immer Garfields Diner gespielt. Die Experten unter Ihnen können genau jetzt lachen. Fertig. Jedenfalls in diesem Spiel hat Garfield ein Restaurant und es gibt darin Nudeln und Pizza und Saft und noch irgendwas und ständig kommen Gäste und es werden immer mehr und man läuft hin und her, um diese Gäste zu versorgen und wenn die dann nicht schnell genug was zu essen bekommen, dann gehen sie wutentbrannt, man kauft neue Angestellte ein, verdient Geld, gibt es wieder aus und ich war wirklich jedes Mal absolut erledigt nach mehreren Runden dieses Spiels. Ich habe das so lange und engagiert gespielt, dass mich inzwischen dann auch nahestehende Menschen gefragt haben, und wie läuft's in deinem Restaurant? So, und was war das jetzt, was ich da erlebt habe? War das Spielen oder Arbeiten? Der kalifornische Künstler Aaron Rauch hat sich über Workified Games Gedanken gemacht, also über, man könnte sagen, arbeitisierte Spiele und sich auch als Gamer die Frage gestellt, warum man Spiele eigentlich oft nicht einfach nur spielt, sondern sie behandelt wie Arbeitsaufträge, weil sie in Struktur und Abläufen dem ähneln, was wir so tagsüber machen. Und dafür muss man nicht unbedingt Kellner spielen in seinem Restaurant, das funktioniert auch in ganz anderen Spielzusammenhängen. Und ich habe Aaron Rauch also zunächst gefragt, was genau für ihn eigentlich diese Workified Games ausmachen.
Well, when I say a game is workified, there are a number of different aspects that actually can make a game workified.
Wenn ich sage, dass ein Spiel arbeitisiert wird, heißt das, dass es einige verschiedene Möglichkeiten gibt, die ein Spiel so arbeitisiert werden lassen können. Eine davon wäre, die Rolle eines arbeitenden Menschen zu spielen, zum Beispiel einen Sicherheitsmann, einen Polizisten oder einen Bürgermeister. Dann erfüllt man natürlich eine Aufgabe, die eine Arbeitsaufgabe ist, für die man ein Gehalt und eine Rente bekommt. Aber es gibt auch unscheinbarere Möglichkeiten, die gleichzeitig verbreiteter sind. Es gibt arbeitsähnliche Aufgaben, wie zum Beispiel besorge 5 dieser Teile oder töte 10 von diesen, was sich ähnlich anfühlt wie ein Arbeitstag. Und dann gibt es noch die auf Arbeit ausgerichtete Geisteshaltung und das ist wohl der tückischste Aspekt. Diese geht davon aus, dass geleistete Arbeit automatisch zu einer konkreten Belohnung führen muss. Also je mehr ich arbeite, umso mehr greifbare Belohnungen erhalte ich. Und so werden Spiele in einem Maß von Arbeit durchzogen, dass sie uns zu Workaholics werden lassen, dass man immer weiter rackern möchte, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. A way to sort of
grind and grind and grind without any end. Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle noch ein paar Beispiele von Arbeitssituationen in Games gebrauchen. Sie haben schon erwähnt, welche Situationen das sind, in denen man eben genauso wie im Arbeitsleben auf der Suche nach der Belohnung, nach dem Erfüllen einer Aufgabe ist. Aber vielleicht haben Sie noch ein paar konkrete Beispiele für solche Workified Games Situations.
Sure. One of the workified situations I've run into.
Klar, bei XCOM ist mir diese Arbeitisierung begegnet. Da spielt man eine Gruppe von Weltraumsoldaten, verteidigt die Welt gegen Außerirdische, ein Standard-Spieleinhalt. Aber das Faszinierende am Umgang des Spiels mit seinen Spielern ist, dass es diese auf Missionen schickt und sie dann dafür bezahlt und sehr klar definiert, wie die auszusehen haben. Geh zu diesem Haus, hol dieses Ding und wenn du 5 Aliens tötest, dann zahlen wir dir extra Geld. Und das erinnert mich ziemlich an meinen Job, den ich mal bei Starbucks hatte. Du musst dieses und jenes in einer bestimmten Zeit schaffen und du kriegst ein bisschen extra, wenn du noch diese 5 zusätzlichen Aufgaben erledigst.
Das klingt logisch, aber gleichzeitig auch schrecklich. Warum arbeiten denn Gamer oder Spieler lieber, als wirklich zu spielen?
Well, I think that in many ways it's because gamers have become.
Ich denke, dass sich die Spieler auf verschiedene Weisen an diese Arbeitisierung von Spielen gewöhnt haben. Und nicht nur die Gamer, die ganze Gesellschaft. Besonders hier in den USA, in Los Angeles, gucken wir dauernd auf unsere Handys, ob wir Arbeitsmails bekommen haben, selbst wenn wir mit Freunden zu Abend essen. Ich finde es also nicht so abwegig, dass sich das auch in Computerspielen widerspiegelt. Man kommt nach Hause und möchte weiter produktiv und effizient sein und diese Systeme lassen dich sehr produktiv und effizient fühlen. Man denkt, ich habe etwas erreicht, ich habe eine kleine Belohnung erhalten, weil ich 10-mal das und das gemacht habe. Ich sehe das alles vor allem als kulturelles Phänomen.
In der Spieleindustrie wird auch gerade über die schlechten Arbeitsbedingungen gesprochen. Da sind wir natürlich auch beim Thema Arbeit. Hängt das irgendwie mit Workified Games zusammen?
Ja, ich denke in der Tat, dass das zusammenhängt. Die emotionalen und kontextuellen Bedingungen der Spieleproduktion scheinen genau darauf abgestimmt. Es ist eine Workaholic-Industrie, in der 60 Wochenstunden noch als guter Schnitt gelten. Angestellte schlafen unter ihren Schreibtischen oder werden gebeten, ohne Bezahlungen zu arbeiten, wenn die Spielefirmen kein Geld haben. Und dann kommen diese Spiele dabei heraus. Ich glaube, da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang.
Es gibt aber auch andere Spiele, und zwar bestimmte Spiele, die nicht workified sind. Zum Beispiel sogenannte Exploration Games, in denen Spieler einfach durch die Gegend wandern, statt irgendwelche Herausforderungen zu bestehen. Und manche Spieler blicken tatsächlich abschätzig auf diese Art von Spielen, weil die ja keine echte Herausforderung seien. Das klingt eigentlich so wie in der richtigen Arbeitswelt, in der jemand hart arbeitet und dann auf Künstler herabschaut und sagt, naja, das, was du machst, ist ja keine echte Arbeit. Sehen Sie das auch so?
Wenn man sich die Tatsache vor Augen hält, dass die meisten Spieler von Computerspielen, die inzwischen ja 60% der amerikanischen Bevölkerung ausmachen, keine Probleme damit haben, zur Schule zu gehen oder 40 Stunden pro Woche zu arbeiten und trotzdem noch 10 bis 30 Stunden Computer zu spielen, kann man die in gewisser Weise schon als Workaholics betrachten oder zumindest als Menschen auf dem Weg dorthin. Und wie bei jedem Workaholic würde es ihnen wahrscheinlich schlecht gehen, wenn man sie auf eine einsame Insel schicken und ihr Arbeitstelefon wegnehmen würde. Da kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich arbeite zu viel und wenn ich Urlaub mache, sagt meine Freundin, hey, leg das Telefon weg. Und ich kriege an meinem ersten Urlaubstag so eine Art Panikattacke. Ich kann plötzlich nichts mehr einordnen, markieren oder von meiner Liste abhaken.
Measure and mark and cross stuff off my list. And so if you look at games like Proteus or Kentucky Route Zero.
Und wenn man dann Spiele nimmt wie Proteus, Kentucky Route Zero oder Gathering Sky oder ähnliche nicht so arbeitisierte Adventure- oder Exploration-Spiele, dann sieht man, dass die Leute, die daran gewöhnt sind, nach klaren analytischen Vorgaben zu handeln, wie ich habe 10 davon erledigt, ich habe das im jeweiligen Zeitraum geschafft, in einem fließenderen, weniger definierten Umfeld von Kultur oder Kunst natürlich erstmal negativ reagieren, so wie ich im Urlaub.
They would respond, of course, very negatively, much like I do on vacation.
Ist das eigentlich, worüber wir sprechen, ein Problem? Also diese Tatsache der Workified Games, ist es nur eine Beobachtung, die Sie als Gamer festgestellt haben? Oder ist es etwas, an dem wirklich gearbeitet und eventuell auch entwickelt werden sollte, dass es mehr Spiele gibt, die wiederum ja im wahrsten Sinne des Wortes spielerischer sind und in denen nicht so viele Arbeitsaspekte drinstecken?
Yes, I think that it's kind of a complicated thing.
Ja, ich glaube, das ist etwas kompliziert. Žižek macht zum Beispiel in seinem Buch Die Pest der Phantasmen sehr eloquent klar, dass uns eine Fantasie beibringt zu begehren. Unsere Fantasien sagen uns, was wir wollen. Und wenn nun Spiele uns beibringen, arbeiten zu wollen und ein Workaholic-Verhalten an den Tag zu legen, kann das natürlich hochproblematisch werden. Ein Workaholic zu sein, bringt oft eine Menge Stress, Aggression und Xenophobie mit sich. Es ist ja eine psychische Störung. Und das war in der Tat ein Moment, der mir die Augen geöffnet hat, als ich über die psychologischen Aspekte der Arbeitssucht in meinem eigenen Leben las und das dann so tief verwoben in der Computerspielkultur wiederfand, zu der ich ja auch gehöre. Aber ich denke, das Ganze hat zwei Seiten. Die Industrie ist ganz besessen von analytischem Vorgehen, Rastern, Matrix und dem Flow, wobei mit Flow nichts anderes als der Fabrikarbeitsstaat in einem anderen Gewand gemeint ist. Der Industrie selber geht es inzwischen vor allem darum, Geld zu verdienen, die Spieler so gut wie möglich auszuquetschen und ihren Investoren, die oft sehr extreme Gewinne erwarten, schwarze Zahlen zu präsentieren. Auch die sollten sich entspannenderen Spielen zuwenden, so wie andere auch. Aber es geht auch um die Grundeinstellung, mit der Menschen spielen. Man muss die Dinge ja nicht auf die effizienteste Art und Weise erledigen, man muss ja nicht immer wieder dieselbe Aufgabe lösen, um Stiefel für seine Nachtelfe zu erhalten. Man könnte auch einfach mit seinen Freunden herumlaufen und die Aussicht genießen oder einem Freund helfen, der noch nicht ein so hohes Level erreicht hat, auch wenn das, in Anführungszeichen, nur eine Zeitverschwendung wäre. Schließlich geht es ja darum, da zu sein und das Spiel zu erleben und das kann so vollkommener passieren, als durch die ständige Wiederholung der gleichen 5 Aufgaben.
Wenn das keine Worte zum Wochenende waren, vom kalifornischen Künstler Aaron Rauch über die Arbeitisierung von Spielen, Workified Games. Das gesamte Gespräch auf Englisch können Sie nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und nun folgt Melancholie. Der Schotte Ryan Harley liefert sie uns mit seinem traurig schönen Album Shadows on the Moon. Wir hören daraus Growing Pains. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Heise Online wird 20 Jahre alt. Und wie es sich für ein Portal für IT-News, Nachrichten und Hintergründe gehört, ist das natürlich noch lange kein Grund für aufwendig gestaltete Glitzerfeste auf dem Portal selbst. Dort leistet man sich gerade mal ein kleines Kästchen mit einer sehr diskreten Art von Hurra-Feuerwerk auf der Startseite. Dahinter dann aber versteckt zumindest ein bisschen mehr Party, Glückwünsche und auch Rückblicke. Aber wie wurde Heise eigentlich das, was es ist und wer steckt dahinter? Philipp Banse mit einer Art Audio-Geburtstagsbilderbuch.
Hey, Martin.
Zum 20. Geburtstag führt der Redakteur Jan-Keno Jansen die Leser in den Newsroom von heise.de. 6 Redakteure schreiben hier selbst oder redigieren Meldungen ihrer Kollegen aus den Printmagazinen. Ein Redakteur ist Martin Holland. Er hat studiert.
Ich habe angewandte Sprachwissenschaft Spanisch studiert.
Ein Sprachwissenschaftler Spanisch im Newsroom von heise.de. Mit knapp 30 Millionen Besuchen im Monat unter den Top 3 der Tech-News-Portale Deutschlands. Sprachwissenschaftler, so einer hat doch keine Ahnung von Technik.
Ja, doch, ein bisschen Ahnung hat er schon. Also er hat sich auch ein bisschen was angelesen.
Jürgen Kuri, abgebrochener Philosophiestudent, ehemaliger Hausbesetzer, Katzenliebhaber, seit Gründung bei Heise Online und heute Chefredakteur von Heise Online. Er hat Deutschlands wichtigstes Nachrichtenportal für Technik und Gesellschaft geprägt, wie kaum ein zweiter. Auch durch seine Einstellungspraxis.
Ich bin dafür berühmt inzwischen in der Redaktion, dass eine meiner wichtigsten Fragen bei Einstellungsgesprächen ist, welches Buch ein Bewerber denn liest.
Wie wäre es zum Beispiel mit Sigurd Mednicks Android-Programmierung?
Da geht es nicht um Fachliteratur, sondern geht es genau um das Gegenteil.
Telefonbücher. Immerhin hat der Heise Verlag 1949 als Telefonbuchverlag angefangen und macht noch heute sehr, sehr viel Geld mit gedruckten Telefonbüchern. Vielleicht gibt es ja auch in Telefonbüchern was Interessantes.
Es war schon immer so, dass wir eigentlich Leute, die mit Scheuklappen durch die Gegend rennen, reine Fachidioten nicht gebrauchen können.
Heise Online 100.
Oh, Heise Online 100.
Jetzt kann der Kuri vielleicht helfen. Aber nicht, dass ich die falsche...
17. April 1996.
Jeopardy auf dem Heise-Stand CeBIT 2016.
Ach so. Da wird natürlich nichts... Das ist, stimmt aber trotzdem
wann,
nicht.
Wann startete Heise Online?
Ja,
stimmt schon. Am 17. April 1996 erschienen die ersten Nachrichten auf Heise Online. Es ging um Sicherheitslücken, Abkassieren mithilfe von Patenten und den Ärger mit den Abmahnungen.
Also es stimmt zum einen, dass sich die Themen tatsächlich noch gleichen mit dem, was wir am Anfang hatten.
Netzpolitik, Sicherheit, neue Gadgets. Dieses Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft auszuloten, ist bis heute die Mission von heise.de. Aber haben Sie denn auch was bewegen können bei heise.de?
Was wir haben bewegen können?
Ja.
Ich hoffe, dass wir eine Wirkung darauf hatten, wie sich das Netz bzw. IT-Technik in der Gesellschaft verhält oder wie die Gesellschaft auf IT-Technik reagiert.
Ich weiß nicht, ob es das Verhältnis der ganzen deutschen Gesellschaft verändert hat. Das wäre vielleicht ein bisschen weit gespuckt, denn es ist ja schon nach wie vor ein Spezialistenprogramm, muss man sagen.
Christian Stöcker, Leiter des Ressorts Netzwelt beim Konkurrenten Spiegel Online.
Es ist eben die Referenz für seriöse, manchmal auch wirklich staubtrockene Berichterstattung über Technik, aber eben auch immer politisch und immer mit dem Blick auf, was bedeutet Technik für die Gesellschaft, beziehungsweise was stellt die Politik mit dieser Technik an. Und dass es eine Plattform, eine zentrale Anlaufstelle gibt, auf der diese Debatte seit 20 Jahren geführt wird, das hat wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle gespielt, aber eher sozusagen über Bande als direkt.
Heise Online setze eben Themen, die andere Medien aufgreifen und die ganze Branchen in Wallung versetzen. Die Musikindustrie zum Beispiel. Als heise.de über eine Software berichtete, die den Kopierschutz von CDs knacken kann und auch noch auf diese Webseite verlinkte, da war die Musikindustrie sauer. Heise klagte bis vor den Bundesgerichtshof und bekam Recht.
Und sowas dann zu gewinnen und zu Recht zu bekommen, das ist dann schon was, wo man so in kleinen Jubelschreie ausbricht. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, warum ich zum Beispiel gerne in diesem Verlag arbeite. Der Verlag hat gesagt, wenn wir als Redaktion das richtig finden, das so zu berichten, dann fechten wir das auch durch. Und das war ein hohes finanzielles Risiko. Und das macht dann viel aus, warum es Spaß macht, hier zu arbeiten.
Seit diesem Jahr produziert Heise Online auch die wöchentliche Heise-Show. Video, Audio, live und als Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Heise-Show. Wir wollen heute über den Atomunfall in Tschernobyl sprechen.
Heise.de gilt heute als rechtschaffen, sehr seriös, aber auch ein bisschen angestaubt. Auch wenn der Redaktionshipster Jan-Keno Jansen alles gibt, um das Image aufzupolieren.
Ja, und wir haben jetzt ganz neu, weil wir haben gehört, dass das bei den coolen Firmen so gemacht wird. Wir haben jetzt auch so einen Sitzsack. Das Problem ist, dass ich noch nie gesehen habe, dass da jemand drin gesessen hat. Weil das Problem ist nämlich, dass wir sehen noch total jung aus, aber wir kommen dann hier immer nicht so richtig wieder raus. Das hilft
immer noch. Auch technisch und bei den Smartphone-Apps hinkt Heise.de den großen US-Seiten wie The Verge hinterher. Als alle sich darauf stürzten, ihre Inhalte per Social Media unters Volk zu bringen, war Heise Online eher zögerlich. Aus der Not geboren, zur Tugend geworden. Heute versuchen alle Portale, die Nutzer an sich zu binden, eigene Communities zu bilden. Und Heise sagt, haben wir seit 20 Jahren. Die Heise-Foren. 4.800 Posts. Jeden Tag. Ein ruppiger Ort.
Das ist oft nicht einfach, weil natürlich da über die Stränge geschlagen wird, weil da halt teilweise sehr heftig diskutiert wird und weil eben auch Hassprediger auftauchen.
Sagt Chefredakteur Jürgen Kuri. Forenarbeit gehört zur Berufsbeschreibung der 6 Heise Online-Redakteure.
Und das bezieht sich auch darauf, dass freie Meinungsäußerung ein ganz wichtiges Element dieser Gesellschaft ist. Und dazu gehören dann eben auch so etwas wie offene Foren. Und dann muss man das auch aushalten, was da in diesen Foren passiert.
Zur offiziellen Geburtstagsparty sollen auch User kommen. Sollte man nicht das Hannoveraner Fußballstadion mieten, da passen doch auch dann alle Trolle rein.
Nee, es ist extra im Verlag, damit nicht so viele kommen können. Da können wir nämlich vorher noch viele Wettbewerbe machen, damit die User sich qualifizieren.
Philipp Banse zum 20. von Heise Online. Und jetzt wäre Breitband eigentlich zu Ende, wenn sich nicht noch der Redakteur dieser Sendung hier reingequetscht hätte.
Endlich.
Das ist nämlich Markus Richter.
Hallo.
Hallo. Und Redakteur heißt, ne, nochmal hier, wie das eigentlich geht. Das ist derjenige, der die ganzen Themen in die Sendung reinträgt mit Gesprächspartnern, Interviews ausmacht und so weiter. Und ich möchte jetzt gerne mal wissen, was dein Lieblingsthema ist in dieser Sendung. Und es ist eine mega rhetorische Frage, weil erstens ist sie abgesprochen und zweitens kenne ich dich ja. Es hat was mit Games zu tun.
Genau, ich bin ja sozusagen der Spieletester fürs Deutschlandradio Kultur. Von daher ist das nicht so überraschend. Das ist Aaron Rauchen, das Interview über die Arbeitisierung des Computerspiels. Und ich finde das Thema also deshalb so spannend, weil das in mehreren Hinsichten gerade ganz zur richtigen Zeit kommt. Also einerseits habe ich das beobachtet, ich treibe mich natürlich sozusagen in Kreisen rum, wo Leute viel über Spiele sprechen und auch über diese Metaebenen. Und bei all denen ist dieses Konzept angekommen, das stimmt. Es gibt so Computerspiele, machen was, das wirkt wie Arbeit, wir müssen da mal drüber sprechen. Das ist sozusagen gut zusammengefasst. Also das hat wirklich schon Wellen geschlagen. Mhm. Und andererseits ist das ein Gefühl, was ich seit Jahren bei Computerspielen selber habe, dass ich so dachte, also wie er es auch beschrieben hat, man sitzt in so einem Online-Rollenspiel, spielt mit Leuten zusammen und denkt irgendwie so, das fühlt sich an wie so eine Pflicht. Wie jemand sagt, du musst jetzt abwaschen, bevor du den Erdbeerkuchen isst. Ne? So, man fragt sich, warum mache ich das denn eigentlich? Und kommt sich dann aber auch so alleine vor, weil alle anderen haben anscheinend aus irgendwelchen Gründen Spaß. Und dann kommt jemand und schreibt das sozusagen so gut auf, dieses Konzept, und unterlegt das noch mit einem geisteswissenschaftlichen Fundament und denkt so, danke.
Und dann ist er in L.A. und geht ins Studio und spricht mit uns. Ja. Das war auch gut, ne?
Das ist auf jeden Fall auch sehr verrückt.
Das hat echt Spaß gemacht.
Genau. Deswegen auf jeden Fall mein Lieblingsthema. Aber du als Moderatorin, was war denn dein Lieblingsthema?
Ich fand alles eigentlich langweilig, ehrlich gesagt.
Marco. Ja, ich so nehme dann nämlich meinen Arbeitsvertrag. Und
so müssen nämlich Moderatoren mit Redakteuren sprechen. Ich fand alles total gut. Ich fand auch diese Games-Geschichte super, obwohl ich ja schon offengelegt habe, ich bin keine richtige Gamerin. Aber ich fand das interessant und auch diese ganzen Gedankengänge total nachvollziehbar. Ich fand es gut. Gut. Also wollen wir jetzt sagen, dass es eine gute Sendung war? Sagen wir jetzt nicht. Ne? Also das war vor allem Breitband. Nach uns folgt Rang 1, davor noch die Nachrichten. Und wir wünschen dann ein schönes Wochenende. Mein Name ist Christine Watti. Und zum Schluss sind dran Surprise Party mit My Friend. Alles dann noch auf breitband.deutschlandradiokultur.de zum Nachhören und Nachlesen. Tschüss, sag auch mal Tschüss.
Tschüss.